ARD.
Zu Gast im aktuellen Podcast Nur der FCK, Semih Şahin.
Und der hat es ja mit Elversberg geschafft, von der Regionalliga bis fast in die Bundesliga durchzudribbeln. Und jetzt ist er beim FCK gelandet, weil er bei einem Traditionsclub spielen wollte.
Und er braucht jede Menge Schlaf vor den Spielen. Wie viele Stunden, hat er uns verraten. Und dass er als damals angehender Automobilkaufmann eher auf Verbrenner steht.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Da sind wir wieder, der SWR Sport Podcast, nur der FCK, im Studio in Kaiserslautern. Sebastian Zobel.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und wir freuen uns auf einen der vielen Neuzugänge beim 1. FC Kaiserslautern, Semih Şahin. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Semih, Länderspielpause. Es gibt Journalisten, wenn die sich überwiegend mit der Fußball-Bundesliga beschäftigen, nutzen sie diese Pause meistens für Urlaub, weil da ist ja wenig los. Wie geht's einem Fußballprofi, der nicht mit Länderspielen befasst ist, in einer Länderspielpause?
Ja, ich würde mal sagen, genauso. Wir sind auch froh, wenn wir mal 2-3 Tage freikriegen, dass wir da abschalten können. Ob man jetzt wegfliegt oder nicht, das ist jedem seins, aber 2-3 Tage frei, das ist meistens so.
Hattet ihr tatsächlich?
Wir hatten wirklich frei, ja.
Und wie nutzt man dann, wenn man aus Mannheim kommt, praktisch in der Region groß geworden ist, diese Freizeit? Wie hast du sie persönlich genutzt?
Ich war bei meiner Familie 2-3 Tage und war viel mit Freunden unterwegs und mit der Familie Zeit verbracht und ja.
Aber jetzt ist wieder Business as usual wahrscheinlich, Sebastian.
Oder? Ja, davon gehe ich doch mal stark aus. Ne? Heute wieder 2 Einheiten, von daher klingt das auf jeden Fall nach Business as usual. Aber bevor wir so richtig reinstarten, Semih, eine entscheidende Frage. Ich glaube, der Stefan hat es schon richtig gemacht, aber wir sammeln ja auch und haben auch dieses Mal wieder Fanfragen eingesammelt. Und eine der ersten, die kam von Sansaru, war, wie man denn deinen Namen richtig ausspricht und auch schreibt. Und fragt auch dazu, warum wird das bei uns falsch gemacht? Also scheinbar wird es doch ab und zu mal falsch gemacht, aber so wie es der Stefan gemacht hat,
Semih Şahin ist richtig. Genau, ne? Ist richtig.
Das heißt, dieser Akzent unter dem S ist Sch.
Genau.
Ah, okay.
Genau.
Ja, aber in Deutschland sagen natürlich oft die Leute wahrscheinlich Şahin, ne?
Ja, ich muss sagen, mittlerweile wird es schon richtig ausgesprochen, aber wenn jetzt jemand Şahin sagt, dann reagiere ich natürlich
vielleicht
auch.
Vielleicht auch, weil es eine Namensgleichheit mit dem früheren BVB-Coach gibt, Şahin, also... Da ja, ist man vielleicht schon an den Namen gewohnt. Ja. Da gibt's aber keine verwandtschaftlichen.
Leider nicht, ne.
Er soll ja jetzt in die Türkei wechseln, habe ich jetzt gelesen.
Habe ich vorhin auch so gelesen, ja. Tatsächlich vor 10 Minuten.
Kommen wir vielleicht später noch auf deine Zukunftswünsche oder Pläne hin, wollen uns aber erstmal logischerweise mit der Gegenwart beschäftigen. 4 Spiele, 2 Auswärtsniederlagen, 2 Heimsiege. Wie ordnest du diese ersten 4 Spiele, den Saisonstart inklusive Pokal, da gab es ein 7:0, wie ordnest du diesen Saisonstart ein?
Ich finde, dass der Saisonstart eigentlich ganz ordentlich war. Klar, besser geht immer im Fußball. Ich glaube, man findet immer Sachen, wo man sich verbessern kann. Aber wir haben, wenn man so sieht, 2 Heimspiele, haben wir 6 Punkte geholt. Mehr können wir nicht holen. Ich glaube, die Auswärtsspiele, wenn wir da irgendwo einen Punkt mitholen oder einen Sieg mitholen, dann sieht die Welt auch ganz anders da aus. Aber wir wissen auch, dass wir auswärts mehr machen müssen, dass wir da punkten wollen. Das wollen wir jetzt in Fürth unbedingt. Und dann sieht die Welt auch schon auswärts wieder ganz anders aus.
Nach diesem 3:1 gegen Darmstadt, also dem letzten Spiel zu Hause, habe ich mit einigen Leuten auch in der Redaktion gesprochen. Ich persönlich war der Meinung, wenn ihr in der 2. Halbzeit auf die Darmstädter Kurve spielt, wäre es schwerer geworden. Habe ich da recht oder war das so der Push, der aus der Westkurve dann auch kam nach diesem 1:1?
Ja gut, kann man so sehen, aber ich glaube, das Spiel hat einfach die Westkurve dann nochmal gepusht, die letzten 10, 15 Minuten. Ich glaube, das ist dann egal, in welche Richtung man spielt. Man kann jetzt sagen, okay, das war ein Vorteil, dass wir auf die Westkurve gespielt haben. Aber ich glaube, dass die Stimmung im Stadion einfach extrem kippen kann, wenn wir einfach mal 10, 15 Minuten haben, wo wir richtigen Powerfußball spielen, dann steht das Stadion komplett auf dem Kopf und das macht natürlich was auch mit dem Gegner.
Du kanntest das als Gast von den früheren Auftritten hier mit Elversberg. Jetzt hast du es 2-mal als FCK-Spieler erlebt. Wie groß ist der Unterschied?
Also es ist deutlich angenehmer, wenn man die Westkurve hinter sich hat. Also wenn man nicht der Gegner ist hier in dem Stadion. Wie du es gesagt hast, ich habe es in Elversberg erlebt gegen den FCK. Da war es auch so, wo wir das Spiel lange im Griff hatten mit Elversberg. Und dann fällt auf einmal der Ausgleich und dann steht das Stadion auf dem Kopf. Dann verlierst du das Spiel und du fragst dich, wie. Und wahrscheinlich war das so jetzt für die Darmstädter auch.
Dein Kollege Maxwell Jamfi hat im letzten Podcast gesagt, das war das erste Mal, dass er auf dem Betze zumindest nicht ausgepfiffen worden ist. Ist auch eine Tatsache. Ne? Man wird, wenn es denn läuft, wird man tatsächlich gefeiert von den Fans.
Ja, das ist wirklich so.
Und es ist schon auch, ne, ich meine, das ist ja aber auch relativ offensichtlich ein großer Unterschied. Jetzt wirklich, das soll überhaupt kein Elversberg-Bashing oder so sein, aber es ist ja offensichtlich, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man jetzt in einem kleineren Stadion wie Elversberg spielt oder auf dem Betze. Ne? Das hat eine ganz andere Wucht, oder?
Ja, klar. Erstens die Wucht, die Atmosphäre ist was anderes. Aber ich meine, der Fußball bleibt der gleiche. Auf dem Platz zählst, da wird auch 11 gegen 11 gespielt. Ob du jetzt vor 50.000 spielst oder wie in Elversberg nur vor 8, 9, 10.000, das auf dem Platz zählt.
Aber bist du so jemand, der das dann auch ausblenden kann? Was ich auch schon gehört habe, ist, dass Spieler gesagt haben, an sich blenden sie es aus, aber wenn halt irgendwie 50.000 Leute im Stadion sind und machen Radau, dann merkst du es teilweise auch körperlich, weil halt, ne, so die Vibration der Stimmen und so. Oder wie ist das bei dir? Wie viel kriegst du davon eigentlich mit?
Also ich schaffe es tatsächlich auszublenden lange, aber wenn es jetzt so wie gegen Darmstadt die letzten 10, 15 Minuten ist, dann das kriegt man dann schon mit, das macht dann schon was mit jemandem, ja.
Ganz kurz noch zu deiner Elversberg-Zeit, da warst du ja relativ lange. Wie bitter war denn im Rückblick dieser verpasste Aufstieg? Das war ja total knapp, oder ist das mittlerweile völlig abgehakt bei dir?
Ja, völlig abgehakt ist es nicht, aber ja, irgendwo kann man es nicht mehr ändern. Es ist so,
das
wie
ist
es
klar.
Ist. Es ist so, wie es ist, aber man macht sich dann schon Gedanken, okay, was ist, wenn man das Spiel gewonnen hätte? Was wäre passiert? Wo wäre man jetzt? Vielleicht hätte man ein paar Bundesligaspiele jetzt auf seinem Konto, hätte vielleicht ein ganz anderes Leben, aber so ist es. Jetzt bin ich hier beim FCK und bin auch glücklich darum.
Aber im Nachhinein, wenn man da jetzt nochmal so drauf guckt, ist es ja auch, wenn es jetzt mit der Relegation, und es war ja wirklich knapp, nicht geklappt hat, kannst du, glaube ich, schon auch sehr stolz auf das sein, was ihr da erreicht habt. Ne? Auch du warst ja seit Regionalliga-Zeiten dabei, in Elversberg quasi durchmarschiert, quasi fast von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Ist schon krass.
Ja, wenn man so sieht, ist es krass, aber als Spieler sieht man das leider nicht so. Da denkt man immer so, oh, was man verpasst hat und vor allem, wie der Spielverlauf war, weil man dann doch einen Tick besser war als Heidenheim, besser war als der Bundesligist, aber ja, das Positive sieht man in dem Moment nicht, aber so rückblickend, wenn man wirklich komplett mal mit einem kühlen Kopf da an die Sache dran geht, dann merkt man schon, okay, Regionalliga, hätte keiner gedacht, dass wir irgendwann mal zweite Liga spielen. Dritte Liga war okay, war eine Frage der Zeit, wann der Verein aufsteigt in die dritte Liga, aber dass du dann da durchmarschierst und dann so zwei Saisons spielst, hätte wirklich keiner gedacht.
Jetzt ist Elversberg abgehakt, der FCK das neue Thema. Besser als Platz 7 ist überall kommuniziert worden. Wie schätzt du mittlerweile auch nach dieser geschlossenen Transferperiode, wie schätzt du die Mannschaft ein? Ist die auf einem Level, wo du sagst, klar, ist durchaus drin, dass man in diese Platzierungen eingreifen kann?
Ich glaube schon, dass es drin ist, aber was halt wichtig ist, diese Liga ist unfassbar eng. Also man darf halt jetzt nicht den Kopf verlieren, wenn man mal auf Rang 13, 14 ist, weil letzte Saison war die Tabelle auch sehr eng. Ich glaube, da waren von 1 bis 9, 8 haben gefühlt alle um den Aufstieg mitgespielt und deswegen, also ist drin, aber ist auch eine große Herausforderung, das machst du nur klar so sagen.
Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich ja wahrscheinlich erstmal alles so ein bisschen auch einspielen muss bei einer Mannschaft, wo es so viele Wechsel gab, so viele neue Spieler gekommen sind. Dazu gab es auch eine Frage von Michel. War es schwer, sich bei den vielen neuen Spielern einzugewöhnen oder wie erklärt ihr euch, dass es zum Beispiel in der Offensive noch nicht ganz so läuft und es vielleicht noch ein paar zu viele Abspielfehler gibt?
Ja, an sich braucht alles immer so seine Zeit. Vor allem, wenn man so viele Neuzugänge hat, dann hat man noch eine Sprachbarriere bei uns in der Mannschaft, die jetzt es auch nicht unbedingt einfacher macht.
Also das ist, einige sprechen, glaube ich, dann nur Englisch, ne? Genau. Also außer ihrer Heimatsprache dann
genau,
nur Englisch.
Genau. Klar, man kann auch Englisch sprechen, aber auf dem Platz muss man dann halt auch kurz mal überlegen, okay, wie sagt man das jetzt? Im Deutschen geht natürlich alles viel einfacher. Ja, das braucht seine Zeit, aber ich glaube, wir sind gut dabei. Das Testspiel am Wochenende hat uns nochmal gut getan. Und ich glaube, wir kommen langsam kommen wir jetzt da in die richtige Spur.
Testspiel, kleine Anmerkung noch, in Heidenheim 2-3, aber das war, denke ich mal, vom Niveau her gar nicht mal so schlecht. Man hat gesehen, man kann durchaus da auch mithalten, oder?
Ja, klar, also es war ein wichtiger Test für uns, dass wir uns halt eben nochmal einspielen, und wir hatten auch einige Szenen im Spiel, die wir ganz gut bespielt haben, eine gute Phase im Spiel, dann eine Phase auch mal wieder nicht, aber das ist ganz normal gegen Bundesligisten. Man darf halt nicht vergessen, wir spielen immer noch gegen Bundesligisten und haben 3-2 verloren. Also das Spiel kann auch anders da ausgehen, klar, aber es war ein guter Test.
Nochmal ganz kurz zurück zur Sprache. Committet man sich dann drauf, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt die Sprache auf dem Platz Englisch zu halten, dass alles verstehen können, oder ist es dann gemischt?
Nein,
es ist komplett gemischt. Weiß man, wie man mit wem spricht?
Ja, es ist komplett gemischt, also ab und zu rutscht dann halt mal eine deutsche Anweisung raus an einen Spieler, der kein Deutsch versteht, aber man korrigiert sich dann schnell auf Englisch. Aber ja, so, man kriegt das schon hin.
Und die Französisch sprechenden, ist ja jetzt wieder ein Neuzugang gekommen. Sind die auch Englisch so firm, dass er da nicht auf Französisch wechseln müsste?
Ja,
weil
ja,
Thorsten Lieberknecht hat, glaube ich, angedeutet, wir haben das alle mitbekommen, seine Französischkenntnisse durchaus respektabel, aber ich glaube, für so ein fußballfachspezifisches Gespräch wird es ein bisschen eng werden. Also Englisch ist dann die Zweitsprache.
Englisch, ja, Englisch.
Und so ein paar Sachen, sowas wie Leo ist, glaube ich, das verstehen alle, oder nicht?
Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gesagt wurde.
Oh, okay. Ja.
Wie sind da die neuen Anweisungen an den Keeper? Das wurde ja früher immer gesagt, beziehungsweise der Keeper hat es dann mitgeteilt.
Ja, er fängt dann an zu schreien, dann kriegt eigentlich jeder mit, dass man da nicht hin soll.
Hauptsache laut, egal welche Sprache.
Und das geht auf dem Betze im Fritz-Walter-Stadion.
Ja, laut. Also man hört es schon, wenn ein Spieler nebendran schreit, das hört man schon.
Da fällt mir ein, hört man eigentlich auch das, was von der Trainerbank kommt?
Schwierig. Mhm. Also wirklich schwierig. Man muss dann immer ein paar Schritte hinmachen oder ganz zum Trainer hinlaufen. So mit Zeichensprache kriegt man das dann irgendwie hin, aber man kriegt wirklich nicht viel mit.
Oder man macht es dann wie Julian Nagelsmann. Ich habe plötzlich da in diesem Länderspiel, was ja nicht so optimal lief, da lief doch jemand irgendwie mit Zetteln dann, der einwechselt spielt.
Aber Zettel gab es letztens beim FCK
Zettel,
auch?
Ja, also ist ein Mittel.
Auch mal.
Ah, okay.
Informationen von der Bank aufs Spielfeld zu übertragen. Klar, gibt es ab und zu mal.
Lass uns mit einer weiteren Fanfrage mal an der Stelle weitermachen. Benne fragt, hat er gewusst, worauf er sich einlässt? Also bewusste Entscheidung für einen Traditionsclub, trotz aller Nachteile, in Anführungszeichen, was Unruhe und Druck und so angeht, und den Verpflichtungen über den Sport hinaus?
Ja, war alles wirklich durchdacht und auch wirklich ein paar Mal überlegt. Ich wusste ganz genau, auf was ich mich einlasse, auf einen Traditionsverein, wo es auch mal unruhig werden kann. Aber genau das wollte ich irgendwo auch erleben. In Elversberg hat man diese Unruhe nicht gehabt, was natürlich auch seine Vorteile hat. Aber ich glaube, ich bin jetzt 25, mitten in meiner Karriere, und da wollte ich mal was anderes erleben, einfach um Erfahrung zu sammeln, wie es mal bei so einem Traditionsverein ist.
Und du hast ja auch mehrfach gesagt, da muss man nicht so lange überlegen, wenn so ein Verein wie der FCK kommt.
Ja, also grundsätzlich ist es halt ein großer Verein. Ich komme aus der Umgebung, ich weiß, was für eine Wucht der FCK hat. Da war dann die erste Meinung, war dann schon mal, okay, geil. Und dann guckt man halt so ein bisschen, okay, spielerisch, wie passt das nicht? Was kann passieren, wenn Unruhe reinkommt? Aber ich wusste von Anfang an, okay, ich will das machen. Und dann war es eigentlich auch relativ schnell.
Du hast die Umgebung angesprochen. Gibt es eigentlich heutzutage auch noch diese Bemerkungen, früher mal Waldhof, jetzt FCK? Ich meine, das war ja immer mal wieder ein Thema, oder hast du da wenig mitbekommen?
Ehrlich gesagt, wenig mitbekommen. Mhm. Der Einzige, der mich drauf anspricht, ist manchmal der Trainer. aber sonst von außen eher wenig.
Das ist ein gutes Stichwort, der Trainer, den haben wir nämlich befragt. Ist schon ein paar Tage alt, diese Meinung, aber wir haben den Trainer gefragt, was er denn von seinem Neuzugang hält.
Er ist ein Junge, der auch außerhalb des Platzes den 1. FC Kaiserslautern verkörpert, mit seiner Art als Mensch, wie er durchs Leben geht. Ich finde, sehr bodenständiger Junge, der von Anfang an aber auch einen Glanz in seinen Augen hatte, als es um den 1. FC Kaiserslautern ging. Und das andere ist halt auf dem Platz, wenn er auch frei Fußball spielt, und das hat er gegen Schalke gezeigt, dann ist es eben ein Junge, wo es sich gelohnt hat, dass wir drum gekämpft haben, dass er hinkommt. Ich bin ein totaler Fan von ihm, weil er nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes ein Spieler verkörpert, der sensationell zum FCK passt.
Mehr Lob geht, glaube ich, nicht. Also Thorsten Lieberknecht, der dir zwar manchmal vorwirft, ein alter Waldhöfer zu sein, hat eine sehr hohe Meinung von dir. Siehst du dich ähnlich bodenständig und auch so diese typischen Betze-Tugenden, die man ja immer wieder hört, kämpfen und auch so ein bisschen auch führen als Führungsspieler?
Ja, ich glaube, bodenständig bin ich. Das kann mir keiner abschreiben. gut, mein Werdegang, ich glaube, das ist ja auch bekannt. Deswegen gibt es da jetzt keinen Grund, irgendwie abzuheben. Und ja, kämpfen und solche Sachen, klar, das passt irgendwo zum Betz, aber ich glaube, das gehört überall hin, das gehört einfach zum Fußball dazu. Man kann den Fußball nicht ohne Emotion spielen. Und das passt dann halt perfekt, wenn man das hier auf dem Betz auch sehen will.
Jetzt hat der Coach ja gerade gesagt, es hat sich gelohnt, dass sie um dich gekämpft haben, und nicht so ganz unschuldig bei der Sache war auch der Captain, ne? Da gab es, glaube ich, ein Telefonat.
Ja, mit Marlon habe ich telefoniert. Als ich in den Urlaub gefahren bin, er war schon im Urlaub, haben wir kurz telefoniert. Und er hat mir dann natürlich nur Positives über den FCK erzählt. Nochmal richtig heiß gemacht, hat gesagt, ja, komm zu uns, das wird richtig geil und alles. Ja, hat sich gelohnt.
Der hat sich auch mal jemanden gewünscht, mit dem er zusammen im Mittelfeld zocken kann, ne?
Wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Oder gibt es da ab und zu auch mal die Pfiffe vom Trainer, nicht zu viel zocken, eher mal ein bisschen vernünftig im Mittelfeld, oder der lässt euch da oder lässt dir auch relativ viele Freiheiten?
Ja, also bis jetzt hat er sowas nie gemacht, ich glaube, wird er auch nicht machen, ist so mein Gefühl, er lässt uns schon viel Freiheit, dass wir frei aufspielen können. Und das, nur das müssen wir Spieler auch so aufnehmen, so, das müssen wir auch umsetzen, und das hat so in den letzten Spielen hat das so ein bisschen gefehlt.
Wie siehst du denn deine Rolle in der Mannschaft eigentlich? Was ist so, was sind deine Kernaufgaben im Spiel und was ist auch so die Spielidee nach vorne mit dem Ball?
Ja, einfach so das Spiel in die Hand nehmen, das Spiel vorantreiben, das Spiel kontrollieren. Das sind so meine Aufgaben, die ich auch in Elversberg hatte. Ich glaube, deswegen wurde ich auch hierher geholt. Und die Ideen mit Ball sind einfach klar in unseren Mustern bleiben, Angriffe fahren, Torchancen kreieren, ja, auch mal auf die Hütte schießen, einfach Torchancen haben, und ja, das sind so die Aufgaben.
Von den Kollegen, die neben dir dann im Einsatz sind, Fabian Kunze beispielsweise, wie läuft da die Absprache ab? Teilt ihr euch da die Aufgaben oder ist von vornherein klar, wer was übernimmt?
Ich glaube, mit Fabi habe ich einen Mitspieler, der wirklich defensiv sehr gut arbeitet. Deswegen macht es mir es auch einfacher. Ich glaube, es wäre schwieriger, komplizierter, wenn ich einen Spieler hätte, der so wie ich wäre. Dann muss man gucken, okay, was macht der, wo läuft der rum. Aber mit Fabi weiß ich ganz genau, was er macht, wo seine Aufgaben sind. Und deswegen habe ich da eigentlich so einen freien Kopf. Er hält mir den Rücken frei, dass ich offensiv das Spiel vorantreiben kann.
Du bist jetzt 25, hast eben schon deinen Werdegang so ein bisschen angesprochen. Jugend in Mannheim, VfR, dann Neckarau, SV Waldhof, Waldorf, Hoffenheim 2, dann Elversberg und jetzt der FCK in Elversberg, kurz vor der Bundesliga. Man hat natürlich auch mit 25 noch irgendwelche Träume, wohin es gehen kann. Wie sehen die bei dir aus?
Ja klar, ich glaube, vor ein paar Jahren hatte ich diesen Traum nicht, aber jetzt, wenn man so knapp davor war, in der Bundesliga zu sein, dann ja, ist es schon jetzt ein Ziel oder ein Traum, dass man Bundesligaspieler wird. Ein ganz großer Traum von mir ist, Nationalspieler zu werden, aber bis dahin muss noch einiges passieren, aber ja.
Bedarf gibt's aber.
Ja, es gibt auch einige, die erst sehr spät in die Nationalmannschaft.
Ja, und auch die letzten Ergebnisse.
Wo auch immer, wo würde denn dann deine Tendenz hingehen? Deutschland, Türkei? Oder, weil du hast ja keine...
Ja, also habe ich mir wenig Gedanken tatsächlich darum gemacht, aber...
Da wartest du den Anruf ab, von welcher Seite der kommt.
Erstmal muss ich was machen und dann schauen, was passiert.
Okay, jetzt geht's weiter, Sonntag in Fürth, dann zu Hause gegen Münster. Da sagen natürlich wieder viele Fans, oh, das sind ja mal... lockere 6 Punkte. Aber ich glaube, du hast eben schon angedeutet, wenn man sieht, ich habe mir eben noch die Tabelle nochmal aufgerufen, wer da unten alles, ich will jetzt nicht sagen, nach 4 Spieltagen rumgurkt, aber da steht zum Beispiel Kiel, Hertha, da stehen Bochum, steht auch unten. Also die Liga ist so ausgeglichen, da kann man, denke ich mal, keine Prognose abgeben. Aber auswärts soll es am Sonntag schon etwas besser werden als bei den letzten Spielen. Ich glaube, so weit kann man sich hinauslehnen.
Ja, das nehmen wir uns auf jeden Fall vor. Oder das haben wir uns vorgenommen. Das ist auch unser großer Wunsch. Aber kein Spiel dieser Liga ist ein Selbstläufer. Da muss man wirklich jedes Spiel an die Grenzen gehen, damit man ansatzweise einen Punkt holt, weil die Gegner einfach ja auch gut sind und extrem viel abverlangen. Und eine gewisse Erwartungshaltung ist halt auch da, auch von uns Spielern, auch von den Fans. Deswegen müssen wir einfach wirklich an unsere Grenzen gehen, auch mal drüber gehen. Das gehört auch dazu, damit wir da einen Punkt holen.
Kann es denn sein, dass dieses, ist jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu früh, um das abschließend beurteilen zu können, aber dass dieses Darmstadt-Spiel dieser berühmte Knotenlöser war, den man manchmal braucht, weil man hatte auch so das Gefühl von außen auch dann noch, dass das Fahrrad auch trifft und man sieht, die ganze Bank rennt hin und quasi eigentlich freuen sich fast alle anderen um ihn rum fast noch mehr als er selber, weil sie es ihm so sehr gönnen und so. Also man hatte schon so das Gefühl, dass da irgendwie was passiert sein könnte in dem Moment. Und bei dem Spiel.
Ja, kann so sein. Ich muss sagen, die Stimmung seitdem ist auch wirklich sehr gut in der Kabine, auch in der ganzen Mannschaft. Das müssen wir jetzt nur noch ummünzen auf dem Platz. Das müssen wir jetzt nur noch auf dem Platz zeigen. Und wenn wir dann die Ergebnisse der nächsten Wochen haben, dann können wir sagen, okay, das Darmstadt-Spiel war, da ist der Knoten geplatzt, ja.
Ändert sich durch so ein Erfolgserlebnis so die Theorie in der Vorbereitung, was die Ansprache auch vom Trainerteam oder unter euch angeht? Kann ich mir vorstellen, dass die Grundstimmung, du hast es ja gesagt, wesentlich besser ist nach so einem Erfolg, gerade nach 0-1. Ändert sich da der Ablauf in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner?
Nein, das nicht. Mhm. Also so extrem ist es nicht. Es beeinflusst halt nur die Stimmung, wie man die Trainingswoche angeht. Da ist dann jeder gut gelaunt und solche Sachen, aber ich meine, wir sind alle Profis, wir wissen, wie wir uns auf den Gegner vorbereiten müssen, dass dann egal, ob wir ein Spiel mal gewinnen oder verlieren, wir müssen uns auf den Gegner vorbereiten, wie jede Woche auch, und das müssen wir professionell machen.
Jetzt haben wir vorhin zwar schon einen Haken an Elversberg gemacht, es gab aber noch die ein oder andere Fanfrage, die auch damit zu tun hatte, aber jetzt gar nicht so sehr mit dem Verein. Kaiserslautern lebt 1900, möchte nämlich ganz gerne wissen, wo du eigentlich deinen Lebensmittelpunkt hast, also wohnst du noch in Elversberg? Hast du da überhaupt gewohnt? Pendelst du? Wohnst du im Raum KL oder vielleicht als Mannheimer wieder in der Heimat?
Ich habe wirklich in Elversberg gewohnt. Also St. Ingbert ist eine kleine Stadt neben Elversberg. Ich glaube, in Elversberg hat kein Spieler von uns gewohnt damals. Aber ja, bin ich natürlich gependelt, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Und jetzt habe ich eine Wohnung zwischen Mannheim und Kaiserslautern genau in der Mitte gefunden.
Das heißt, das ist ja für dich räumlich dann auch echt ganz cool, wenn du es so nah auch zur Familie hast. Ich meine, ja, genau, selbst wenn die Wohnung nicht dazwischen wäre, von Lautern nach Mannheim ist echt nicht weit.
Ja, eben, aber ich hatte die Möglichkeit, mir das halt auszusuchen. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich genau das, was in der Mitte ist. Und so ist es dann halt auch mal gut, dass ich nach dem Training auch mal mit Freunden mehr Zeit verbringen kann als in den letzten 4 Jahren.
Das heißt, da ist schon auch noch Freundeskreis, Familie und so, da ist schon alles so rund um Mannheim, spielt sich dann wahrscheinlich
ja,
da
ja,
ab.
Ja, ne? Klar, ja.
Und die Familie freut sich natürlich auch.
Ja.
Beobachtet man auch noch so ein bisschen die Entwicklung? Ich meine, ich wohne seit langem in Ludwigshafen, kriege das natürlich auch mit, was beim Waldhof abgeht. Die haben jetzt den früheren Luxemburger Nationaltrainer als Coach. Seitdem scheint es zu laufen. Beobachtest du auch noch das, was beim Waldhof passiert?
Ehrlich gesagt nicht mehr so. Also das Letzte, was ich über den Waldhof mitbekommen habe, war tatsächlich der Trainerwechsel nach, ich weiß nicht, 2 Wochen.
Das war so fast wie in Leverkusen.
Das war so das Einzige, was ich über den Verein noch mitbekommen habe. Aber ab und zu gucke ich mal in die Ergebnisse rein, aber so wirklich verfolgen tue ich sie nicht mehr.
Ich kann das ja nur immer wieder sagen. Ich wünsche dem Waldhof, dass es sportlich erfolgreich wird, damit die irgendwann wieder gegen den FCK spielen.
Ja, das sind auch für uns Journalisten.
Ich freue mich auf diese Spiele. Ich weiß, alle anderen oder viele andere sagen, oh, Risiko und da knallt's und so. Aber ich finde die Spiele geil, muss ich einfach sagen.
Okay, 2 Trainingseinheiten gibt es jetzt an einem Mittwoch. Wie kann man sich das vorstellen, Vormittag und Nachmittag? Wie ist das getrennt?
Genau, also Vormittag eine Einheit. Wir hatten um 10.30 Uhr hat die erste Einheit begonnen. Ging dann, ich weiß gar nicht, knapp 1,5 Stunden. Und dann war Mittagessen. Dann haben die anderen jetzt eine Mittagspause. Ich bin hier.
Vielen Dank, dass du deine Mittagspause mit uns verbringst.
Ich nenne das aktive Pause.
Ja, Mittagspause. Und später geht es dann wieder weiter ab 15 Uhr.
Und ist das dann getrennt, Kraft oder Ausdauer? Oder macht man dann Ausdauer ja wahrscheinlich nicht mehr, aber Spielvorbereitung, viel mit Ball? Oder wie kann man sich das...
Immer unterschiedlich, aber heute ist es so, dass wir im Kraftraum sind.
Ah, okay. Kann ja nicht schaden vor diesen Aufgaben, die da kommen werden. Wir haben nach wie vor unsere kleine schnucklige Aktion in unserem SWR Sport Podcast, die da heißt...
Das Betze-Freundebuch.
Unser Betze-Freundebuch, da bitten wir alle unsere Gäste, sich kurz quasi digital hier im Podcast einzutragen. Ich stelle dir ein paar kurze Fragen und du kannst einfach das sagen, was dir gerade in den Sinn kommt. Am Spieltag kann ich nicht ohne.
Ja, ohne Fußballschuhe, ne?
das wäre schwierig, ohne Fußballschuhe, ja, das stimmt.
Kann ich nicht ohne Schlaf.
Also, dass du quasi gut vorher geschlafen hast?
Ja.
Okay. Ah, okay. Also abends mal so noch ein bisschen länger, gehst du auch zeitig dann?
Ja, ja. Da muss ich genügend Schlaf haben, damit ich auf der Höhe bin am nächsten Tag.
Was heißt genügend bei dir?
Schon so mindestens 9 Stunden.
Okay, ja, das. Ja, aber das ist, also ich finde, da kann man, eigentlich müsste man da mal einen eigenen Podcast drüber machen, das Thema gesunder Schlaf, Schlafhygiene und so, ist ja gerade im Leistungssport ein echt großes, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, war das nicht Ronaldo, der irgendwie gar nicht so lange am Stück, sondern öfter mal so.
Der hat immer diese Einzeleinheiten, ganz genau.
Ja, ja.
Das macht aber jeder unterschiedlich.
Aber das ist ja crazy,
das ist wirklich jeder unterschiedlich. Also ich bin einer, der lange Schlaf braucht, aber ich habe auch Mitspieler gehabt, die wirklich mit 5-6 Stunden Schlaf, die waren komplett da. Wo ich mir auch gedacht habe, wie macht ihr das? Aber da ist wirklich jeder unterschiedlich.
Wir sollten uns einmal einen Schlafforscher, der sich mit Sportlern beschäftigt, einladen.
In Kombination auch mit Essen, ne? Weil Essen, und das spielt ja auch
Essen und Schlaf.
Also ich sehe schon, da machen wir mal eine Sonderausgabe. Mein unangenehmster Gegenspieler bisher?
Unangenehm weiß ich jetzt nicht, aber schwierig gegen ihn zu spielen war Ludovit Reis von Hamburg.
Weil er so kantig oder so?
Er bringt einfach alles mit, was man auf dieser Position braucht. Er ist extrem schnell, was, glaube ich, niemandem so auffällt, aber er ist schon mit Ball schnell, er ist zweikampfstark, er kann viel laufen, er bringt eine Dynamik mit. Also den fand ich schon sehr, sehr gut.
Die schönste Gästekabine ist in?
Muss ich mal gucken, überlegen. Ich fand Karlsruhe ganz gut, weil es auch relativ neu ist.
Ja, nach dem Umbau wollte ich.
Genau, KSC ist relativ gut, relativ groß. Ansonsten, Elversberg ist es nicht, das kann ich sagen.
Hertha wurde auch schon ein paar Mal genannt.
Bauen die nicht auch noch um oder ist das nur noch die Gästetribüne? Elversberg?
Ja, da wird umgebaut.
Ist immer die Frage, wie viel am Schluss noch von der Kohle, die man nimmt für so einen Umbau, in die Gästekabine gesteckt wird. Ich glaube, die kommt relativ weit unten.
Stimmt, Hertha war auch ganz gut. Aber KSC war größer, ja.
Meine erste Erinnerung an den FCK?
Ich muss tatsächlich sagen, irgendeine Schlägerei in Mannheim. Also, ich weiß es nur, dass die sich vor einem Spiel mal, da gab es richtig, war ein Riesenthema in Mannheim, vom Stadion, vom Karl-Benz-Stadion, das weiß ich, also das habe ich so mitbekommen.
Und in Baden-Württemberg gibt es ja einen Unterschied zu Rheinland-Pfalz, noch die berittenen Beamten, die dann für Ordnung sorgen, das hat mich immer so beeindruckt, auch in Stuttgart oder wenn dann die Pferdestaffel versucht hat, Konfrontationen, ich möchte es mal so ausdrücken.
Dann hoffen wir, dass die Erinnerungen in Zukunft ganz andere sind, auf jeden Fall. Da jetzt bin ich auch gespannt. Lieblingsverein, außer natürlich jetzt der FCK, aber was ist so, gibt es irgendeinen Verein, für den du besondere Sympathien hast?
Fenerbahce aus der Türkei.
Da haben wir auch vorhin noch drüber gesprochen, weil in Sachen Trainer.
Ja, Nuri Sahin, aber Bejakşehir oder Bejakşehir, da soll er angeblich hingehen.
Also verfolgst du den türkischen Fußball intensiv, oder?
Ja, sehr intensiv.
Das ist ja auch, sag ich mal, sehr, sehr leidenschaftlich, was da abgeht. Ne?
Erstens leidenschaftlich und jetzt halt geben die halt extrem viel Geld aus, um die Liga jetzt attraktiver zu machen, auch in Europa mitzuspielen. Also da sind jetzt auch schon ein paar Stars hin, auch Trainer, die man jetzt kennt. Domenico Tedesco ist jetzt dahin. Ja. Also man verfolgt das schon.
Ist wahrscheinlich dann, unangenehm, weil man nicht, wenn es nicht der eigene Verein ist, aber Gala hat natürlich auch extrem eingekauft, ne?
Gala hat extrem eingekauft und auch extrem gut eingekauft.
Viel Geld, also wie du auch schon gesagt hast, absurd viel Geld auch ausgegeben.
Ja, also
krass.
Man fragt sich teilweise, wo das Geld herkommt, aber.
Das sind ja fast schon Premier League-Werte, die da aufgerufen werden. Ja. Wahnsinn.
Nächste Frage. Das kann ich außer Fußball besonders gut?
Oh, schwierige Frage. Außer Fußball besonders gut. Ich mache halt tatsächlich nicht viel, ne? Aber ich würde sagen, Padel-Tennis bin ich nicht so schlecht.
Da kommen wir nochmal ins
Geschäft. Gab's schon einige, ne?
Da gab es schon einige und da wird sich jetzt hier auch in Kaiserslautern noch ein bisschen
was tun. Wollen wir mal eine Challenge.
Padel-Tennis. Was ich aber noch sagen wollte, alles was mit Autos zu tun hat, könnte da auch vielleicht eine Rolle spielen, oder? Du bist zumindest Auto interessiert und du hast ja auch mal eine Ausbildung gemacht, ne? Als Automobilkaufmann.
Ja, die habe ich angefangen, musste ich dann relativ zeitnah abbrechen. Ja, Interesse zu Autos war immer da. Also klar, ich glaube, das hatte jedermann, hatte das mal. Ich interessiere mich auch für Autos, aber bin jetzt nicht so verrückt nach Autos. Aber ja,
Aber schaut man jetzt, hat ja gerade wieder die IAA begonnen in München, schaut man diese Entwicklungen sich mal an. Vieles geht in die E-Mobilität, dann sind die Chinesen sehr weit vorne, jetzt sind die Deutschen wieder, die tatsächlich auch einige Karossen da auf den Markt bringen. Dann gehen sie wieder zurück zu Verbrennern teilweise. Wie ist da als Fast-Automobilkaufmann, wie ist da deine Meinung?
Also ich muss sagen, ich bin gar kein Fan von E-Autos. Mhm. Also ein Auto sollte schon
fahren.
Ja, so kann man sagen.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst.
Und die letzte Frage. Ich hatte bei der letzten Folge aufgerufen, dass die Leute doch gerne mal neue Fragen schicken können fürs Betze-Freunde-Buch. Und Noah Fiedler hat folgende Frage eingereicht. Mit welchem Ex-FCK-Spieler würdest du am liebsten mal kicken?
Also jetzt komplett?
Ja, kann auch jemand von ganz lange her sein.
Ja gut, wenn es ganz lange her ist, dann kann man nur einen sagen. Fritz Walter.
Das wäre natürlich für uns alle mal interessant.
Also den hätte ich Fritz gerne erlebt, muss ich echt sagen.
Ja.
Hätten wir, glaube ich, gerne noch live gesehen.
Stefan war zumindest noch
ja, aber nicht mehr als Spieler, bitte, ja, bitte. So, ja, alt, so alt bin ich jetzt auch noch.
Das wollte ich damit sagen, aber du bist immer ja, noch das Glück, hattest das Glück, ihn noch persönlich kennenzulernen.
Das stimmt. Ja, also, war schon ein Wahnsinns Spieler. Ja,
kann man eigentlich keine bessere Antwort geben. An der Stelle nochmal der Aufruf, ihr könnt gerne weiterhin Fragen fürs Freundebuch schicken. Einfach her damit.
Und ihr könnt natürlich auch wieder, wie jedes Mal nachspielen, euch die neueste Folge von Dein FCK anschauen. Nach dem Spiel in Fürth am Sonntag ist sie dann spätestens am Montag auf dem Markt. Also auch da bei SWR Sport mal reinschauen, beziehungsweise bei YouTube reinschauen, Dein FCK.
Und natürlich nochmal der Hinweis, wer noch nicht Teil unseres Newsletters ist, ihn noch nicht abonniert hat, schreibt mir eine Mail an sebastian.zobel@swr.de, dann nehmen wir euch da gerne mit auf.
Und wir sagen noch einmal herzlichen Dank, dass du deine Pause geopfert hast, um bei uns hier im Podcast aufzuschlagen. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank für den Besuch hier, Semi Şahin.
Mich auch, danke für die Einladung.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor!